Wissensfunk. Dein Einblick in aktuelle Themen und wissenschaftliche Fakten der Energie- und Wasserwelt. Ein Podcast von DVGW Wissenswert. Willkommen zu einer neuen Folge des Wissensfunks. Heute geht es wieder um Energie und um ein Thema, an welches man angesichts der jetzigen sommerlichen Temperaturen wahrscheinlich wenig denkt: Heizen. Denn heute sprechen wir über eine Frage, die Millionen EigentümerInnen, Eigentümer und Mieter beschäftigt. Was wird Heizen in Zukunft kosten? Anlass ist eine aktuelle Kurzstudie des DVGW EBI und von Frontier Economics. Sie vergleicht die Gesamtkosten verschiedener Wärmeversorgungslösungen. Von Wärmepumpe über Fernwärme bis hin zu Erdgas, Biomethan und Wasserstoff. Die Ergebnisse zeigen, einfacher wird die Entscheidung für private Haushalte nicht. Gleichzeitig verändert sich der politische Rahmen rasant. Das neue Gebäudemodernisierungsgesetz, die kommunale Wärmeplanung, steigende CO2-Preise und der europäische Emissionshandel werden die Wärmekosten der kommenden Jahre maßgeblich beeinflussen. Ich freue mich deshalb sehr, dieses Thema heute mit einem Experten und Beteiligten an der Studie zu besprechen, Dr. Frank Graf. Hallo Frank.
Hallo Frederik, vielen Dank für die Einladung.
Du bist Leiter des Bereichs Energietechnologie der DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Instituts des Karlsruher Instituts für Technologie, kurz DVGW EBI genannt. Und dein Team hat an der besagten Studie mitgearbeitet. Mit dir möchte ich die Studienergebnisse und das Thema Wärmeversorgung an sich heute besprechen. Darüber, wie wir in Zukunft heizen, wird seit längerem stark diskutiert. Kommunale Wärmeplanung, nationale und europäische Klimaziele und das jetzt ganz frisch beschlossene Gebäudemodernisierungsgesetz haben dabei teils große Auswirkungen auf WohneigentümerInnen und MieterInnen. Kannst du einmal für die ZuhörerInnen einordnen, worum es grob in den aktuellen Debatten geht?
Ja, sehr gerne. Wie du schon erwähnt hast, wir wollen klimaneutral werden bis 2045 und der Gebäudewärmesektor spielt eben eine sehr große Rolle bei unseren aktuellen Treibhausgasemissionen, weil wir noch aktuell 75-80% der Wärmeversorgung auf fossilen Energieträger basiert betreiben. Und da wollen wir natürlich in Zukunft auch auf Erneuerbare umstellen. Und ein zweiter wichtiger Punkt im Gebäudesektor ist das Thema Effizienz. Wir haben sehr viele ältere Gebäude und das heißt, diese Gebäude brauchen sehr viel Energie und da wollen wir auch die Effizienz erhöhen. Und das sind die aktuellen Themen, die dann in der Diskussion zur Wärmeversorgung der Zukunft ganz wichtig sind.
Ihr habt in eurer Studie ermittelt, dass fast die Hälfte aller Heizungen in Deutschland älter als 15 Jahre ist. Was bedeutet das für den Modernisierungsbedarf? Und ist das eher eine Herausforderung oder eine Chance für einen nachhaltigen Wärmesektor?
Ja, ich denke, es ist beides. Auf jeden Fall eine Chance, wenn ich Gebäude saniere oder auch Gebäudetechnik austausche, eben bessere Technologien einsetzen kann, effizientere Technologien und damit eben einen Sanierungsstau, den wir auch schon viele Jahre haben, langsam auflösen kann und damit eben auf effizientere Technologien gehen kann. Deswegen sehen wir es eher als Chance, ist es natürlich auch eine Herausforderung. Ich brauche entsprechend Personen, die das Ganze umsetzen, Handwerker, die Eigentümer müssen Geld in die Hand nehmen und die Anreize, ja, müssen von der Politik auch gesetzt werden, dass eben in der breiten Fläche hier eine Modernisierung stattfindet.
Warum stehen wir denn heute vor so einer großen Transformationsaufgabe?
Ja, also zum einen kann ich natürlich einen Heizkessel deutlich länger als 10 oder 15 Jahre betreiben. Das heißt, wenn sowas gut gewartet ist, hält so eine Anlage auch 20, 30, 35 Jahre. Und wenn ich eben aus finanzieller Sicht keine Anreize habe, Geräte zu tauschen. Und bisher war das eben so, dass mit fossil betriebenen Heizungen eigentlich auch die günstigste Heizoption zur Verfügung stand. Dann dauert es eben sehr lange, bis so ein Gerätebestand erneuert ist. Und die Diskussion der letzten Jahre mit Gebäudemodernisierungsgesetz jetzt, vorher GEG etc. hat halt auch zu Verunsicherung bei den Verbrauchern geführt, weshalb auch eher abgewartet wurde, anstatt großflächig neue Technologien und neue Heizgeräte einzubauen. Und das sind eben die Themen, worum diese Transformation im Gebäudesektor auch schwierig ist und woran auch jetzt eben die Politik verstärkt arbeitet.
Also das ist natürlich das, worauf das Gebäudeenergiegesetz oder das Gebäudemodernisierungsgesetz, wie es jetzt neu heißt, auch abzielt, natürlich die Klimaziele. Also das Treibhausgasneutralitätsziel 2045 hat ja sozusagen die übergeordnete Rolle auch wahrscheinlich, richtig?
Absolut. Also wir wollen 2045 in allen Sektoren klimaneutral sein. Und wie ich schon erwähnt habe, ist der Wärmesektor eben ein sehr großer Bereich, der aktuell noch für sehr viel Treibhausgase sorgt. Und da unser Gebäudebestand eben auch relativ alt ist, beziehungsweise der Sanierungszustand in vielen Gebäuden nicht besonders hoch, haben wir hier große Aufgaben vor uns. Und wenn wir das bis 2045 schaffen möchten, dann müssen wir jetzt richtig loslegen.
Warum reicht reicht es nicht aus, nur über Anschaffungskosten von neuen Heizungstechnologien oder einer neuen Heizung für sein Zuhause zu gucken, sondern immer stärker auch über die Betriebskosten zu sprechen. Also es gibt ja auch gerade aktuell viele Förderprogramme, unter anderem für den Einbau von Wärmepumpen. Aber wie ist da sozusagen der Unterschied zwischen Anschaffungs- und Betriebskosten und warum wird das immer relevanter, auch über die Betriebskosten zu sprechen?
Ja, also wenn man sich die gesamten Heizungskosten anschaut, werden wir später noch drauf kommen, wie wir das in der Studie gemacht haben. Die setzen sich eben aus den Anschaffungskosten für mein Heizgerät oder vielleicht auch für neue Heizkörbe oder andere Gerätschaften, die ich benötige, zusammen. Dann den Kosten für die Wartung der Geräte. Auch das ist jetzt kein Riesenbatzen, aber muss man auch mit berücksichtigen. Und natürlich die Betriebskosten in Form von Energiekosten. Betreibe so eine Heizung 20 Jahre eventuell, auch länger. Und wenn ich da eben dann nur den Anschaffungspreis mehr anschaue, ist es zu kurz gegriffen. Und deswegen müssen die Betriebskosten natürlich mit berücksichtigt werden. Umgekehrt macht es auch keinen Sinn, nur die Betriebskosten zu betrachten. Da gab es in der letzten Zeit einige Studien, die das eben gemacht haben und das ist natürlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss, also muss beides betrachten. Mit steigenden CO2-Preisen und anderen steigenden Kosten werden natürlich auch diese Betriebskosten zunehmend relevanter.
Ihr habt in der Studie verschiedene Heizoptionen und Technologien miteinander verglichen und ermittelt, welche Kosten aktuell und in den kommenden Jahrzehnten jeweils zu erwarten sind. Welche Kosten sind damit gemeint und was habt ihr genau untersucht?
Wir haben uns verschiedene Heizoptionen angeschaut. Zum einen Gasheizung mit Erdgas aktuell, die eben sehr stark noch in der Verbreitung sind. Dann auch Einsatz von Biomethan und Wasserstoff aus verschiedenen Quellen. Und als Vergleichstechnologien haben wir uns die Elektrowärmepumpe und auch Fernwärmeoptionen mit angeschaut. Und wie schon erwähnt, wurden eben die Gesamtkosten über eine gewisse Laufzeit von 20 Jahren betrachtet, Total Cost of Ownership genannt. Und hier, diese setzen sich dann eben aus den Anschaffungskosten für die Geräte, aus den Betriebskosten und den Wartungskosten zusammen. Und da wir eben Betrachtungszeitraum 20 Jahre gewählt haben, sind auch die Kapitalkosten eingeflossen. Das heißt, die Gesamtkosten wurden dann auch entsprechend mit Zinssatz 5% annuisiert, dass man eben auch die Investition, die man tätigen muss, auf diese 20 Jahre Betriebszeit umlegen kann. Und damit haben wir dann diese verschiedenen Technologien verglichen, eine relativ große Bandbreite auch gehabt durch die Parameter, die wir gesetzt haben, weil es eben nicht nur einen Parameter gibt, sondern sehr viele und die wiederum auch stark variieren können.
Also ihr habt eine gesamtheitliche Analyse gemacht für die Gesamtkosten, also von der Anschaffung über den Betrieb bis hin zur Wartung. Ihr habt das sozusagen alles mit einberechnet.
Genau. Und was auch noch wichtig ist, wir haben verschiedene Stützjahre uns angeschaut. Einmal für den Einbau der neuen Heizungstechnologie. Hier haben wir 2026 und 2035 gewählt. Und dann für die Kosten haben wir drei Stützjahre mit 2026, 2035 und 2045.
Wie habt ihr diese verschiedenen Kosten analysiert und perspektivisch berechnet?
Ja, also es sind ganz viele Studien und Datenbanken etc. eingeflossen. Also wir haben uns hier eigentlich komplett auf öffentlichen Daten basierenden Analysen haben wir eingesetzt. Also zum Beispiel im Bereich Fernwärme die AGFW-Studie, die letztes Jahr rauskam für die Transformation der Fernwärme, um damit eben dann auch die Kostenbasis zu haben. Oder vom Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende, den Datenkatalog, dass man hier einfach nachvollziehbare Daten hat. Und mit diesen Daten haben wir dann die Berechnung angestellt. Es sind aber auch andere Daten, wie zum Beispiel Netzentgelte mit eingeflossen, die sich entwickeln werden im Strom- und Gasbereich. Und natürlich kann man über jeden Einzelparameter trefflich diskutieren, ob der zu hoch oder zu niedrig ist. Wir haben das dadurch gelöst, dass wir eben Min-Max-Annahmen getroffen haben und damit eben eine Bandbreite für die Total Cost of Ownership berechnet haben.
Was sind die drei Kernaussagen, die aus den Studienergebnissen hervorgehen? Was würdest du sagen, lässt sich so als Quintessenz aus der Kurzstudie ziehen?
Ja, also zum einen entgegen der öffentlichen Diskussion, die das immer relativ einfach verkürzt darstellt, gibt es eben nicht eine Wärmelösung, die für alle Gebäude, für alle Anwendungsbereiche perfekt ist. Das ist mal eine Aussage. Und im Prinzip sind alle Technologien, die wir hier angeschaut haben, haben auch einen relativ großen Überlappungsbereich. Das heißt, die Kostenbereiche, die wir festgestellt haben, zeigen relativ große Überlappung. Und insofern kann man eben nicht eine Technologie herausgreifen, die für alle Einsatzfälle immer die beste ist. Rein wirtschaftlich gesehen. Es gibt natürlich auch noch andere Parameter, die wir hier nicht angucken konnten. Wie ist die Wohnsituation? Mhm. Was habe ich für einen Gebäudetyp in Form von Platz, um Umbaumaßnahmen zu machen oder solche Dinge? Wann kommt ein Fernwärmenetz in meine Stadt? Das, sowas konnten wir natürlich nicht betrachten, weil wir das eben rein losgelöst betrachtet haben. Mhm. Die wirtschaftliche Attraktivität, die kann eben sehr stark schwanken, abhängig vom Gebäudetyp, von der Versorgungslösung, aber auch regional kann die unterschiedlich sein. Und letztendlich ist unsere Quintessenz, man braucht wirklich einen differenzierten Transformationspfad. Man kann nicht alles über einen Kamm scheren und muss wirklich sich die Situation vor Ort anschauen.
Ja, da hast du mir schon fast die nächste Frage vorweggenommen, nämlich ich wollte gerade darauf kommen, in der öffentlichen Diskussion wirkt es oft so, als gäbe es die eine richtige Lösung beim Heizen oder bei der Zukunft der Wärmeplanung und die kann ganz schön unterschiedlich sein, je nachdem auf welcher Seite man sozusagen unterwegs ist. Warum zeigt die Studie ein so deutlich differenzierteres Bild, als man so das Gefühl halt hat, dass die Diskussionen ja eher ja, zu sehr einseitigen Ergebnissen kommen?
Ja, also ich denke, ein Riesenvorteil der Studie oder ein Mehrwert der Studie ist, dass wir eben diese Gesamtkosten uns angeschaut haben und dass wir uns auch Kostenbereiche angeschaut haben über diese Bandbreiten, die berechnet wurden. Und da sieht man dann eben doch Unterschiede zu Studien, die zum Beispiel nur die Betriebskosten auswerten oder die auch die Kapitalkosten relativ niedrig ansetzen. Weil letztendlich muss ja der Privatkunde oder der Vermieter oder wer auch immer Wohnungsbaugesellschaft Geld in die Hand nehmen. Und sagen wir beim Privateigentümer, der sein Einfamilienhaus hat, der geht ja vielleicht betriebswirtschaftlich anders vor als eine Wohnungsbaugesellschaft oder eben jemand, der eine Wohnung vermietet und damit was für seine Rente tun möchte. Und deswegen haben wir eben hier einen recht großen Bereich gewählt. Und ich sage, in der öffentlichen Diskussion wird zum Beispiel immer ganz stark auf Effizienz der Endanwendung Wert gelegt. Das ist natürlich bei der Wärmepumpe sehr hoch, weil ich da ganz viel Umweltwärme einbinden kann. Und deswegen natürlich, wenn ich nur die Effizienz anschaue, besser bin wie zum Beispiel eine Gasheizung, die aus Strom erst Wasserstoff macht und dann den Wasserstoff verstromt. Aber es gibt eben auch andere Dinge, die berücksichtigt werden müssen. Zum Beispiel kann ich überhaupt das Energiesystem so schnell vor Ort umbauen, dass meine Stromleitung gebaut werden, die ich brauche, dass mein Fernwärmenetz in den nächsten Jahren kommt oder geht meine Heizung jetzt kaputt und ich brauche jetzt eine Lösung, die ich dann einsetzen kann. Also das sind alles Dinge, die werden natürlich in der öffentlichen Diskussion in der Detailtiefe nicht betrachtet und deswegen gibt es da manchmal diese Schwarz-Weiß-Lösungen und man denkt, man kann das alles ganz einfach machen.
Kommen wir einmal zu den einzelnen Heiztechnologien, die in Häusern genutzt werden und fangen mit der Wärmepumpe an. Wie schneidet die Wärmepumpe denn in der Studie ab?
Also die Wärmepumpe schneidet generell sehr gut in der Studie ab. Wir haben das zum einen mit und ohne Förderung berechnet. Vielleicht das auch nochmal als Hinweis. Generell haben wir jetzt nicht aktuelle Förderregime bei allen Technologien mit berücksichtigt, sondern haben wirklich gesagt, wir nehmen die nackten Zahlen an Kosten. Und wie dann die Förderung nachher aussieht, sehen wir jetzt bei der Wärmepumpe, die ja auch schon eingekürzt wird. Oder bei Fernwärmenetzen ist auch die Frage, wie viel dann über die nächsten Jahrzehnte da an Förderung vom Bund kommen wird. Deswegen haben wir das erstmal ohne Förderung gerechnet. Aber auch selbst da schneidet die Wärmepumpe recht gut ab. Ich muss allerdings sagen, dass wir auch wirklich nur den Einbau des Gerätes hier in Betracht gezogen haben und keine sonstigen baulichen Maßnahmen, wie zum Beispiel auch Vergrößerung der Heizfläche durch neue Heizkörbe oder sowas. Das heißt, wir haben wirklich gesagt, die Wärmepumpe wird eingebaut, ersetzt den Öl- oder Gaskessel und damit haben wir gerechnet. Ja. Und da muss man sagen, bei den Annahmen kommt die Wärmepumpe recht gut weg.
Also das hast du ja, glaube ich, schon vorhin erwähnt, das habt ihr bei allen Heiztechnologien gemacht. Also auch wenn es da irgendwie noch erweiterte Kosten geben sollte, müsste, sei es Sanierungsbedarf, neue Heizkörper oder ähnliches, das geht nur sozusagen rein um die Installation der neuen Heizung oder des Heizgeräts. Mhm. Welche Rolle spielt denn der Gebäudezustand bei dem Einbau einer Wärmepumpe? Häufig hört man ja, dass das nur eigentlich in sanierten Gebäuden geht oder Neubauten, aber stimmt das so?
Also prinzipiell kann ich in jedes Gebäude eine Wärmepumpe einbauen. Ich habe natürlich, was die Leistungszahl angeht, dann Nachteile, wenn ich eine sehr hohe Vorlauftemperatur brauche, wie ich sie jetzt eben bei fossil betriebenen Heizungen in vielen Fällen in unsanierten Gebäuden habe. Also wir haben hier auch mit Hochtemperatur-Wärmepumpen im Projekt gerechnet. Die sind dann etwas teurer und brauchen auch etwas mehr Energie. Aber wir haben ja auch, was die Gebäude, die betrachtet wurden, jetzt keine Neubauten oder perfekt sanierte Gebäude betrachtet, sondern wir haben uns eben den Gros des Gebäudebestands angeschaut, der eben ja so in Nachkriegszeiten 60er, 70er Jahre gebaut wurde und wo eben die Anforderungen an Effizienz noch nicht so hoch waren. Und das ist halt ein sehr großer Teil unserer Gebäude in Deutschland. Etwa 2/3 liegen in diesen Bereichen und deswegen haben wir uns auch die herausgegriffen.
Warum liegen die Kosten zunächst oft höher bei einer Wärmepumpe?
Also ich habe natürlich bei der Wärmepumpe immer das Thema, ich muss erstmal relativ viel Geld in die Hand nehmen, weil so eine Wärmepumpe deutlich teurer ist als jetzt ein Gaskessel zum Beispiel. Und damit muss ich als Investor erstmal dieses Geld in die Hand nehmen und habe dann eben über die Laufzeit oder die Betriebszeit der Anlage Kosteneinsparungen, weil ich eben weniger Energie benötige. Und das ist eben das Thema bei der Wärmepumpe, deswegen gibt es ja auch die Förderung, dass man insbesondere auch einkommensschwächere Haushalte hier mit einer Förderung versieht, weil die Installationskosten eben nach wie vor sehr hoch sind.
Wie stark wirken denn diese Förderungen? Also wenn du das mal so vergleichen könntest, nehmen wir jetzt mal das aktuelle Förderregime sozusagen.
Also wir haben in der Studie mal mit 50% Investitionsförderung im Einfamilienhaus und 35% im Mehrfamilienhaus gerechnet. Und da können dann die Gesamtkosten, die Total Cost of Ownership, um bis zu 25% gesenkt werden. Also es hat schon einen maßgeblichen Einfluss. Aber man muss natürlich immer sagen, das mit der Förderung, das ist natürlich Steuergeld, was wir alle zahlen müssen. Und es wird oft auch in der Diskussion so dargestellt, als ob das vom Himmel fällt. Ich meine, das Geld, was wir da fördern, können wir nicht für andere wichtige Dinge einsetzen, die es auch gibt. Deswegen natürlich hilft es im Einzelnen für die betriebswirtschaftliche Rechnung auf jeden Fall. Aber es sind natürlich auch recht große Summen mit 2 bis 4 Milliarden, die wir da im Jahr fördern, die dann eben nicht für andere Dinge zur Verfügung stehen.
Welche Rolle spielen Strompreise und Netzentgelte, wenn ich mir eine Wärmepumpe jetzt als neues Heizungsgerät einbauen lasse?
Ja, also das haben wir auch sehr intensiv in der Studie diskutiert und auch mit verschiedenen Annahmen versehen. Klar, die reinen Strompreise werden eher sinken in Zukunft, also die Gestehungspreise, weil eben Wind- und Solarstrom kostengünstig sind. Aber was eben sehr stark steigen wird, sind die Netzentgelte. Wir brauchen eben einen sehr umfangreichen Ausbau der Strominfrastruktur. Das sind ja Zahlen bis 700-800 Milliarden Euro bis 2045 im Raum. Und dadurch werden einfach diese Netzentgelte sehr stark steigen. Weshalb dann auch in 2045 etwa 20-25% höhere Strompreise für Privatkunden in der Studie angesetzt wurden. Wenn ich natürlich zu Hause eine PV-Anlage habe, dann kann ich mich damit zumindest in der Übergangszeit auch schon mal relevant selbst versorgen. Dann ist es günstiger, aber wenn ich wirklich mit Netzstrom das Ganze machen muss, wird es auf jeden Fall teurer.
Wird trotz dieser steigenden Netzentgelte, es wird ja häufig in den aktuellen Diskussionen immer auch genannt, also nicht nur der Nachhaltigkeitsfaktor, sondern halt auch der Kostenfaktor bei einer Wärmepumpe, was die Betriebskosten zumindest angeht. Wird die Wärmepumpe langfristig automatisch die günstigste Heizlösung oder bleibt sie nur für bestimmte Gebäudetypen wirtschaftlich?
Also die Wärmepumpe wird auf jeden Fall einen relevanten Anteil haben in der dezentralen Wärmeversorgung. Natürlich, je besser mein Gebäude saniert ist, umso günstiger wird auch die Wärmepumpe, weil ich weniger Strom verbrauche und auch eine kleinere Wärmepumpe mit geringerer Leistung einbauen kann. Deswegen im Neubau ist es ja jetzt schon so, dass der Wärmepumpenanteil sehr, sehr hoch ist. In Bestandsgebäuden muss man einfach auch schauen, wie sind die gebäudetechnischen Randbedingungen. Kann ich überhaupt eine Wärmepumpe aufstellen? Es gibt ja auch noch viele Gebäude mit Etagenheizung. Da muss man auch schauen, wie mache ich das im Gebäude überhaupt. Dasselbe Problem habe ich dann auch bei der Fernwärme. Also die Wärmepumpe wird auf jeden Fall an Relevanz gewinnen. Wir sind in der Studie auch davon ausgegangen, dass dann die Kosten für die Wärmepumpen mit steigenden Stückzahlen abnehmen werden. Aber es hängt eben doch sehr stark davon ab, was gibt es auch für ein Förderregime und wie gesagt, wie schnell wird das Stromnetz ausgebaut. Das sind alles Randbedingungen, die beachtet werden müssen. Aber klar, von den 4% Wärmepumpen, die wir aktuell im Bestand haben, werden wir auf jeden Fall einen sehr steigenden Anstieg sehen die nächsten Jahrzehnte.
Dann kommen wir zur zweiten Technologie, nämlich Fernwärme. Fernwärme ist ja die Nutzung von Abwärme aus industriellen Prozessen oder Kraftwerken, die über eigene Rohrleitungen und Infrastrukturgebäude mit Wärme versorgt. Warum weist Fernwärme denn die größte Kostenbandbreite in der Studie auf?
Ja, also hier muss man dazu sagen, Fernwärme hat jetzt schon eine sehr große Bandbreite. Also man kann ja im Internet die Preise von den Fernwärmeversorgern finden und da sieht man eben jetzt schon, dass eine sehr große Bandbreite da ist. Das liegt eben daran, woher kommt die Wärme? Wie du schon erwähnt hast, bisher ist ja Fernwärme eher eine Abwärmenutzung, was sehr gut ist, wenn ich industrielle Abwärme habe, dann kann ich eben diese Wärme noch sinnvoll einsetzen und die ist dann aber auch relativ günstig zu haben. In Zukunft werden wir ja Fernwärme auch nicht nur als Abwärme bereitstellen, sondern auch um den Bedarf decken zu können. Auch hier sind Großwärmepumpen, Geothermie, BHKWs und so weiter in der Diskussion. Und es hängt eben bei der Fernwärme sehr stark davon ab, was habe ich denn für eine Wärmedichte in meinem Netz? Das heißt, wie hoch ist der Bedarf an Wärme? Das ist bei Mehrfamilienhäusern natürlich deutlich höher, als wenn ich in ein Familienhaus ein Wärmenetz anschließe. Und welche Wärmequellen kann ich dann auch dauerhaft nutzen? Und deswegen ist eben diese Bandbreite so groß. Die ist jetzt nicht nur wegen den Annahmen der Studie so groß, sondern die ist jetzt schon aktuell sehr groß in Deutschland.
Welche Vorteile bringt Fernwärme aus Sicht von zum Beispiel Kommunen, die sich für ein Fernwärmenetz oder für eine Fernwärmeversorgung entscheiden?
Ja, also die Kommunen müssen ja alle ihre kommunale Wärmeplanung durchführen. Und wenn ich natürlich sage, ich kann hier einen großen Teil meines Gebiets über ein Fernwärmenetz versorgen, ist das auch halbwegs gut planbar und ich kann dann die Anforderungen einhalten. Und natürlich ist es für eine Kommune auch aus finanzieller Sicht eventuell lukrativ zu sagen, ich kann hier einen Großteil meiner Bürger direkt mit Wärme versorgen und habe dann auch gesicherte Einnahmenquellen. Demgegenüber stehen natürlich sehr hohe Investitionen, die getätigt werden müssen. Und deswegen wird sich auch nicht überall, wo jetzt vielleicht bei der kommunalen Wärmeplanung, die ja jetzt erstmal nicht mit wirtschaftlichen Zielen gemacht wird, sondern wie kann ich die Wärmewende schaffen vor Ort, wird vielleicht auch eine gewisse Zurückhaltung eintreten, gerade bei kleineren Städten, die noch gar keine Fernwärme haben. Aber in Großstädten ist es auf jeden Fall, was weiter zunehmen wird.
Du hast gerade schon die kommunale Wärmeplanung angesprochen. Städte über 100.000 Einwohner mussten ihre Wärmepläne ja schon bis Mitte 2026 vorlegen. Werden wir dann künftig eine stärkere Zweiteilung sehen, also Fernwärme in den Städten, wo es sich mehr lohnt, weil man auch gegebenenfalls mehr Abwärme oder mehr Wärmeproduktion hat, die man auch direkt nutzen kann und auch eine höhere Dichte an EinwohnerInnen, wo sich halt ein Fernwärmenetz mehr lohnt, weil man mehr Leute anschließen kann oder mehr Haushalte und dezentrale Lösungen eher im ländlichen Raum, also da eher weniger Fernwärme oder wie schätzt du das ein?
Ja, also das wird auf jeden Fall so kommen. In den Großstädten, wo schon eine Fernwärmeversorgung liegt, wird man eben verdichten und auch noch neue Stadtteile so weiter anschließen. Das ist eigentlich in allen Großstädten auch der Plan. Aber selbst in größeren Städten werden die Randgebiete eben dann nicht mit Wärmenetzen versorgt. Dort geht man davon aus, dass dann die Eigenheimbesitzer entsprechend auf Wärmepumpen oder Pelletkessel oder grüne Gase umstellen. Also es wird auf jeden Fall keine flächendeckende Wärmeversorgung mit Netzen geben und gerade auch bei kleineren Kommunen, wie es zum Beispiel auch bei uns hier in Süddeutschland sehr viele gibt, mit irgendwie 15.000, 20.000 Einwohnern, da wird es sehr schwer werden, mit Wärmenetzen eine wirtschaftliche Wärmeversorgung darzustellen.
Da hast du gerade schon das Stichwort gegeben. Da kommen wir nämlich jetzt endlich zu den grünen Gasen, zu Biomethan und auch zu Wasserstoff. Ein besonders spannender Teil der Studie betrifft ja genau die Rolle dieser klimafreundlichen Gase. Warum untersucht die Studie Biomethan und Wasserstoff so intensiv?
Ja, ich würde gar nicht sagen, dass wir es so intensiv untersuchen. Wir haben einfach die Option den anderen mal gegenübergestellt, weil natürlich im öffentlichen Diskurs, auch in der Wissenschaft, das Ganze immer sehr negativ dargestellt wird. Sei es, was eben die Effizienz angeht, sei es, was die Kosten ist oder auch, was haben wir überhaupt für Potenziale. Und deswegen haben wir gesagt, wollen wir uns das auch mal ganzheitlich anschauen und einfach ganz neutral diese Optionen den anderen gegenüberstellen und schauen, wie sich das Ganze darstellt.
Welche Kostenentwicklung habt ihr denn aus den Studienergebnissen ziehen können für diese grünen Gase?
Ja, also muss man differenziert betrachten. Auch hier haben wir uns immer die Bereitstellungspreise, die eben aus der Erzeugung und auch aus den Netzentgelten sich zusammensetzen, uns angeschaut. Bei Biomethan, das ist ja letztendlich eine etablierte Community, da sind wir davon ausgegangen, dass da keine größeren Preissteigerungen da sein werden. Bei den Netzentgelten natürlich schon, weil wir eben zukünftig weniger Gas benötigen und wahrscheinlich auch das Gasnetz an einigen Stellen stillgelegt wird. Insofern haben wir ja auch entsprechende Steigerungen bei Netzentgelten betrachtet. Und beim Wasserstoff ist es eben so, da haben wir ja noch keinen richtigen Markthochlauf und keinen Markt. Deswegen haben wir auch für 2026 keine Wasserstoffoption zugelassen, obwohl es ja schon auch Kessel gibt, die Wasserstoff verbrennen können. Aber haben wir gesagt, das macht aktuell natürlich keinen Sinn. Das wird erst ab 2035 möglich. Und da ist natürlich die Unsicherheit noch recht groß, weil wir eben nicht wissen, wie startet der Markt und welche Wasserstoffquellen werden dann nachher auch wirklich in Deutschland landen oder in Deutschland produziert, sodass wir hier angenommen haben, dass wir dann natürlich schon eine Kostensenkung haben werden, wenn der Markt etabliert ist.
Da wollte ich gerade eigentlich schon drauf eingehen, nämlich welche Unsicherheiten bestehen denn noch?
Ja, also bei Wasserstoff ist ganz klar, die Beschaffungskosten, die sind zwar auch in vielen Studien abgeschätzt. Und was kostet Import, was kostet Erzeugung aus Elektrolyse, was kostet blauer Wasserstoff? Das kann man auch technoökonomisch eigentlich alles ganz gut abschätzen. Aber wie gesagt, es gibt halt noch keinen richtigen Gesamtmarkt und da hängen eben auch wieder sehr viele Dinge dran. Das Wasserstoffkernnetz, dann ist Wasserstoff überhaupt in der Fläche in Verteilnetzen nachher so verfügbar? Also da gibt es ganz viele Fragestellungen, die noch unklar sind. Auch die Netzentgelte, bisher haben wir nur eine Regulierung für das Kernnetz, aber noch nicht für Verteilnetze. Das sind Punkte, die einfach offen sind und die werden sich dann die nächsten Jahre zeigen, wo wir da landen.
Du hast es gerade auch schon angesprochen, der Wasserstoffhochlauf oder ein richtiger Wasserstoffmarkt, den haben wir aktuell noch gar nicht. Es wird ja häufig von diesem Henne-Ei-Problem sozusagen gesprochen. Also die Anwender zögern, sich darauf festzulegen und die Produzenten können natürlich dann schlecht Verträge abschließen. Da muss es ja eine langfristige Planungssicherheit auch geben. Wie schätzt du das ein, darüber hinaus gedacht, über den allgemeinen Wasserstoffmarkt, der hoffentlich und bestimmt in wesentlichen Bereichen kommen wird, wie in der Industrie. Aber wie schätzt du das Potenzial eines Wasserstoffmarkts für private Haushalte, also auch für die Wärmeversorgung ein?
Ja, also muss man auf jeden Fall differenziert betrachten. Zum einen wird es eben noch ein paar Jahre dauern, bis es soweit ist. Und dann wird es sicherlich nicht jetzt wie beim Erdgas sein, dass wir das flächendeckend in jedem Winkel in Deutschland im Privatkundenbereich nutzen werden. Es gibt durchaus schon Wärmeplanungen, wo eben in den Verteilnetzen auch viele Gewerbeindustriekunden sitzen, wo man sagt, hier, die wollen wir sowieso mit Wasserstoff zukünftig versorgen, weil die zum Beispiel Prozesse mit hohen Temperaturen haben oder auch, weil wir eine sehr gute Anbindung ans Kernnetz haben. Dort wird dann sicherlich sowas möglich sein. Das ist ja auch im Rahmen der aktuell gestarteten Verteilnetzplanung ein Thema, zu schauen, wo werde ich auf Wasserstoff umstellen, wo mache ich vielleicht Biogas, wo habe ich auch Stille. Das muss ja aktuell von den Netzbetreibern dann auch auf Verteilnetzebene gemacht werden. Und dann wird es Regionen geben, wo sich eben das anbietet. Ich sage, es gibt schon einige, die auch die kommunale Wärmeplanung mit Wasserstoff durchführen und sagen, für uns ist das Mittel der Wahl, zum Beispiel, weil wir eben sehr dezentral verstreut sind und dort die Kunden dann eben nicht an ein Wärmenetz angeschlossen werden. Also man muss es auf jeden Fall sehr differenziert betrachten und kann hier auch nicht wieder die Schwarz-Weiß-Diskussion führen.
Da möchte ich gerne nochmal drauf eingehen, über die Rolle der bestehenden Gasinfrastruktur. Einmal, wie die Möglichkeit der Nutzung ist, also die bestehende Erdgasinfrastruktur dann zukünftig für Wasserstoff nutzen zu können zum Beispiel. Bei Biomethan haben wir das Problem ja nicht, weil es ja dem Erdgas chemisch gleich ist. Können denn aber auch bereits vorhandene Gasnetze nicht nur weitergenutzt werden, sondern auch einen Kostenvorteil gegenüber einem umfassenden Netzausbau, zum Beispiel im Strom- oder im Fernwärmebereich sein? Also kann das auch sich positiv auswirken, gegebenenfalls für die Betriebskosten?
Auf jeden Fall. Also muss ich hier nochmal klar statieren, wir haben eine super ausgebaute Erdgasinfrastruktur, die über Jahrzehnte flächendeckend in Deutschland gebaut wurde und wo auch sehr viel Geld reinfloss. Jetzt haben wir über die Regulierung erlaubt, dass man da schneller abschreiben darf, was ja letztendlich auch wieder Kosten verursacht. Und bei den anderen Technologien, das heißt strombasiert oder das heißt bei der Fernwärme, müssen erstmal Riesennetze gebaut werden. Also wenn ich jetzt bei der Fernwärme als Beispiel mir die AGFW-Studie anschaue, die wollen ihre Netze bis 2045 mehr als verdreifachen. brauchen dafür irgendwie 110 Milliarden Investitionsmittel und müssen auch gleichzeitig noch erneuerbare Wärmeversorgungsanlagen aufbauen, um diese Wärmenetze dann nachhaltig zu betreiben. Also es sind einfach riesige Summen, die da im Raum stehen. Und neben diesen finanziellen Themen habe ich natürlich auch ein Zeitthema. Ja? Also wenn ich jetzt sage, ich kann mit Biomethan in Vorzugsregionen jetzt schon heizen und sukzessive den Anteil erhöhen, braucht dafür kein Netz umbauen. Der Kunde kann seine Heizung weiter betreiben, dann habe ich natürlich auch einen zeitlichen Vorteil, den ich nutzen kann und brauche erst nicht 10, 15 Jahre, bis dann überall diese Netze gebaut sind. Also deswegen, es hat sowohl einen finanziellen Vorteil, wenn ich Bestandsinfrastruktur weiter nutzen kann, als auch einen zeitlichen Vorteil. Und deswegen denken wir schon, dass da die Gasinfrastruktur auch weiterhin eine Rolle spielt. Wohlgleich wird eben nicht zukünftig jedes Haus, wie es jetzt auch ist, oder viele Häuser mit gasbasierten Lösungen beheizt werden. Das ist auch ganz klar.
Ja. Es wird ja auch darüber diskutiert, auch in der kommunalen Wärmeplanung, hast du gerade schon gesagt, dass manche Kommunen sich über Biomethan gegebenenfalls versorgen wollen in Zukunft. Im März hatten wir hier im Wissensfunk Kollegin von dir vom DVGW EBI zu Gast. Da hattet ihr auch eine Kurzstudie gemacht zu Biomethanpotenzialen in Deutschland. Wie siehst du das? Also wenn man jetzt Biomethanpotenziale beim Heizen halt sich mal anguckt, wird es da einige Regionen geben? Und wenn ja, wo werden die sein, wo es wirklich eine echte Option ist, wo Kommunen oder Regionen sagen, wir behalten die aktuelle Gasinfrastruktur weitestgehend und steigen auf Biomethan um oder nutzen zumindest einen Teil davon. Wird das in manchen Regionen häufiger der Fall sein in Zukunft?
Also gehen wir davon aus, wir haben ja in dieser Studie uns landkreisscharf angeschaut, wie die aktuelle Biomasseproduktion ist und was man da eben auch ins Gasnetz bekommen könnte. Und da gibt es schon Regionen, die teilweise mehr als ihr aktueller Gasverbrauch an Biogasproduktion haben. Und diese Regionen könnten auf jeden Fall auch hier in der Wärmeversorgung Biomethan eine wichtige Rolle einnehmen. Ist ja nicht so, dass dann alle Leute, die da vor Ort ihre Gebäude haben, dann alle auf Biomethan umstellen, sondern wird es ja trotzdem Eigentümer geben, die Pelletkessel oder Wärmepumpe oder vielleicht auch doch irgendwelche Nahwärmenetze haben. Aber es ist zumindest mal eine Option und es ist regional hergestellte Energie, die ich vor Ort nutzen kann. Insofern gehen wir schon davon aus, dass man auch da Biomethan einsetzen kann. Und natürlich perspektivisch wird auch ein Biomethan-Importmarkt entstehen. In anderen europäischen Ländern ist das Thema sehr prominent, zum Beispiel in Frankreich. Aber auch ja abseits von Europa wird darüber nachgedacht, grünes Methan zu produzieren und dann zum Beispiel über LNG-Terminals nach Europa zu bringen. Insofern haben wir nicht nur unsere eigenen Biomethanmengen, sondern können auch durchaus andere Quellen anzapfen mit grünem Methan und das auch dann einsetzen.
Also die Gasinfrastruktur hat doch deutliches Potenzial, wenn auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, natürlich nicht in diesem Umfang, so wie es heute ist, aber dass es in bestimmten Bereichen und Regionen doch ein ja, bedeutender Faktor ist für eine zukünftige Wärmeversorgung oder sein kann.
Genau, sehe ich auf jeden Fall so. Wie gesagt, diese 100% Lösung wird es mit keiner Technologie geben, aber es wird auf jeden Fall weiter eine Rolle spielen.
Dann kommen wir einmal zu aktuellen politischen Entwicklungen, denn neben Technik und Kosten bestimmt vor allem die Politik die Rahmenbedingungen dafür, wie Haushalte in Zukunft heizen. Allen voran das schon mehrmals heute erwähnte Gebäudemodernisierungsgesetz, welches am 10. Juli im Bundestag beschlossen wurde. Was ändert das Gebäudemodernisierungsgesetz konkret und wie wirkt sich das auf die Heiztechnologien aus, die ihr in der Studie betrachtet habt?
Ich denke mal, die wichtigsten Punkte, die auch in der Presse und der öffentlichen Wahrnehmung immer wieder kommen, ist eben der Wegfall des Verbots von Öl- und Gasheizungen, also dieser Paragraph 72 und eben die Vorgaben, dass ich bei neu eingebauten Heizungen 65% EE-Anteil haben muss. Das ist ja jetzt gestrichen, beziehungsweise es gibt eine größere Flexibilität. Ansonsten hat sich jetzt gar nicht so viel geändert. Also es gab auch schon im alten Gesetz eine Biotreppe zum Beispiel. Und ja, muss jetzt schauen, inwieweit dann diese neuen Regelungen sich dann auch auswirken werden. Ja, weil natürlich neben dieser Flexibilität gibt es dann auch noch andere Regelungen, zum Beispiel zum Mieterschutz, wo man dann schauen muss, was das wiederum für eine Auswirkung hat auf gerade jetzt diese gasbasierten Technologien. Auf unsere Studie selber hat es eigentlich gar keinen Einfluss, weil wir die Technologien ja losgelöst von gesetzlichen Regelungen oder Förderungen etc. erstmal gemacht haben. Insofern ist die Studie zwar schon gemacht worden, bevor das Gesetz verabschiedet wurde, aber die Ergebnisse sind eben nach wie vor gültig und können auch weiter verwendet werden.
Du hast es gerade eben schon das Stichwort genannt. Was bedeutet denn die sogenannte Biotreppe im Gesetz? Kannst du das einmal kurz erklären?
Ja, also über die Biotreppe wird eben geregelt, wie zukünftig klimafreundliche Brennstoffe eingesetzt werden können. Das ist eben Biomethan oder auch bei Ölheizung Bioheizöl oder auch Wasserstoff. Und ab 2029 muss dann ein Anteil von mindestens 10% vorliegen bei neu eingebauten Heizungen. Und das Ganze steigt dann sukzessive bis 2040 auf 60% an.
Werden denn genügend Biomethan und Wasserstoffmengen verfügbar sein, um diese Biotreppe zu ermöglichen oder sie ja in der Realität abzubilden?
Ja, also sag ich mal, das erste Ziel 2029, das kann man auf jeden Fall erreichen, weil wir haben ja jetzt schon etwa 15 Terawattstunden Biomethan pro Jahr im Netz. Das heißt, diese erste Stufe wird man auf jeden Fall erreichen. Und gleichzeitig hat man jetzt unabhängig von diesem Gebäudemodernisierungsgesetz in den letzten Jahren eine steige Tendenz wieder verstärkt, Biomethan ins Gasnetz einzuspeisen. Großteil der Biogasanlagen verstromen ja aktuell noch ihr Biogas. Das liegt eben an der EEG-Förderung. Mhm. Aber viele Anlagen laufen eben aus dieser Förderung raus und haben jetzt großes Interesse, ihr Gas ins Gasnetz einzuspeisen. Das heißt, sehen wir auch eine Zunahme der Anlagen. Aktuell gibt es ungefähr 300 Anlagen in Deutschland, die einspeisen. Und das kann man eben durchaus dann auch zukünftig für diese Biotreppe nutzen.
Das ist wahrscheinlich auch wirtschaftlich für die Betreiber in eine Perspektive, wenn die EEG-Förderung ausläuft, dass sie sonst ja auch relativ schwierig es haben, glaube ich, ihre Biogasanlagen zu halten, oder?
Ja, also es gibt noch andere Optionen. Ich kann zum Beispiel das Biogas auch verflüssigen, um dann Bio-LNG zu machen, was in LKWs eingesetzt wird. Und natürlich besteht auch die Möglichkeit, weiterhin Strom zu produzieren. Dann muss ich aber gleich mal an der Strombörse anbieten und mich mit dem Strompreis dort messen. Mhm. Und das geht eben nur, wenn ich die Anlagen sehr flexibel betreibe. Das heißt, ich überbaue mit deutlich höheren BHKW-Kapazitäten. Ich brauche dann Gasspeicher. Mhm. Wenn ich die Wärme noch nutzen möchte, brauche ich auch Wärmespeicher. Also das wird nicht einfacher, ist aber auch eine Option, die man ziehen kann.
Schafft das neue Gebäudemodernisierungsgesetz denn mehr Technologieoffenheit oder sind die Veränderungen zum vorangegangenen Gebäudeenergiegesetz der Ampelkoalition gar nicht so erheblich?
Also generell schafft es auf jeden Fall eine größere Technologiefreiheit, weil ich eben durch den Wegfall der 65%-Regelung das Ganze auch einfacher erstmal mit Gasheizung zum Beispiel umsetzen kann. Aber wie gesagt, es gibt eben andere Regelungen wie der Mieterschutz, wo man eben sagt, der Vermieter muss sich dann an den Heizkosten und an den CO2-Kosten beteiligen. Hat man jetzt zwar nochmal eine extra Klausel für, glaube ich, bis 6 vermieteten Wohnungen eingebaut, aber für Wohnungsbaugesellschaften ist es natürlich schon relevant, ob sie sich an Heizkosten der Mieter beteiligen müssen oder nicht oder ob sie einfach die Kosten, die sie für die Wärmepumpe einsetzen, auf die Miete umlegen dürfen. Also es sind solche Spezialregelungen, wo man dann auch wieder sieht, dass dann doch nicht alle Technologien gleich bewertet werden beziehungsweise die gleichen Startbedingungen haben.
Dann kommen wir von der nationalen Ebene einmal zur internationalen Ebene. Nämlich auch da gibt es Vorgaben, die alle Energiesektoren betreffen und speziell auch den Wärmesektor. Der CO2-Preis und der europäische Emissionshandel, kurz ETS. Zum Verständnis, seit 2005 gilt bereits ein CO2-Preis in der EU über den sogenannten ETS1. Dieser liegt bei 70 Euro pro Tonne CO2 und gilt für Industrieanlagen, Kraftwerke, die Luft und seit 2024 auch für die Schifffahrt. Ab 2028 wird mit dem ETS2 auch ein CO2-Preis bzw. ein Handel mit CO2-Zertifikaten fürs Heizen und Tanken mit fossilen Energien eingeführt. Welche Auswirkungen haben denn steigende CO2-Kosten auf die verschiedenen Heizoptionen?
Ja, also in Deutschland haben wir ja schon CO2-Preis auf Brennstoff über das Brennstoffemissionshandelsgesetz. Gibt seit 2021 schon eine Bepreisung auf fossile Brennstoffe. Aktuell liegt es jetzt bei Erdgas oder liegt aktuell bei 60 Euro pro Tonne. Und wenn man jetzt Erdgas mal als Brennstoff nimmt, ist es ein Aufschlag von 1,2 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt relativ moderat. Das haben wir in der Studie natürlich auch mit berücksichtigt und haben dann mal für 2035 einen Preis von 200 Euro pro Tonne angenommen, um da mal zu sehen, wie die Auswirkungen sind. Um es gleich vorwegzunehmen, so gigantisch sind die Auswirkungen dann nicht. Das heißt, wenn man nur diesen CO2-Preis nehmen würde und sonst keine Regelung hat, wird es schwierig, da wirklich auch die fossilen komplett zu verdrängen.
Und was bedeutet der europäische Emissionshandel ETS2 dann, der jetzt ab kommenden Jahr kommen wird?
unsere Regelung wird dann im Prinzip überführt, wenn dieser europäische Emissionshandel 2 in Kraft getreten ist. Und ja, die Steigerung, die Gesamtkosten, wie gesagt, hängen stark davon ab, wie sich dann dieser CO2-Preis entwickeln wird. In unserer Studie mit den Randbedingungen, die wir gesetzt haben, mit den 200 Euro pro Tonne, werden die Total Cost of Ownership in 2035 etwa um 10% steigen im Vergleich zu 2026 bei der fossilen Option. Wenn ich jetzt natürlich sukzessive zum Beispiel Biomethan zumische, dann habe ich durch das Biomethan einen höheren Brennstoffpreis, aber natürlich einen niedrigeren CO2-Preis.
Ist es denn aktuell so, also so wie du gerade gesagt hast, hört es sich für mich fast so an, dass die Preise noch zu niedrig gesetzt sind, um wirklich ein Herausdrängen von fossilen Energien oder eine Attraktivität für erneuerbare Energien, die aber teurer in der Herstellung sind, zu gewährleisten? Ist das richtig?
Ja, also die Lenkungswirkung ist noch begrenzt und ist dann natürlich auch die Frage, was man politisch für einen CO2-Preis nachher durchsetzen kann. Das sehen wir jetzt gerade beim Industrie-CO2-Preis, wo ja auch Diskussionen sind, da Lockerungen vorzunehmen mit CO2-Mengen, die aus dem Markt rausgehen sollen und wo dann die Politik letztendlich auch schaut, was kann die Industrie leisten, und dann wird dann doch wieder an manchen Stellen Rückzieher gemacht. Das ist eben die Frage, wie man das durchhält. Prinzipiell ist der ETS auf jeden Fall ein sehr gutes Instrument, um hier eine Lenkungswirkung zu erzielen, solange dann auch die Politik nicht eingreift. Aber das ist eben schwierig bei den ganzen gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir haben.
Werden CO2-Kosten in Zukunft wichtiger werden oder zumindest mehr an Bedeutung gewinnen als die Investitionskosten für eine neue Heizung?
Also ich würde sagen, macht natürlich einen Einfluss. Wenn ich weiß, dass mein fossiler Brennstoff deutlich teurer wird, dann lohnt sich natürlich indirekt schon die Umstellung auf eine nachhaltige Technologie. Ich glaube aber, das wird eher eine andere Lenkung sein, dass man sagt, ich darf halt irgendwann dann wirklich nicht mehr fossil beheizen, und deswegen mache ich mir jetzt schon Gedanken, wie ich das Ganze umstellen kann. Ich denke, nur über einen CO2-Preis wird es nicht realisierbar sein.
Du sagtest ja vorhin auch, dass Heizungsgeräte auch gut und gerne länger als 15, 20 Jahre auch durchhalten können. Und ich meine, 2045 ist nur noch 19 Jahre hin. Entsteht dadurch ein zusätzlicher Modernisierungsdruck bei Heizungen, also von fossilen Heizungen? Oder wird sich die Produktion von erneuerbaren Gasen so deutlich erhöhen, deiner Meinung nach, dass der Bedarf gedeckt werden kann und man sich da als Verbraucher in nicht so sehr Gedanken machen muss, okay, ich muss jetzt auf jeden Fall meine Gasheizung ersetzen, weil ich ab 2045 einfach nicht mehr mit fossilen heizen darf und es gibt vielleicht auch gar nicht die Kapazitäten sozusagen dafür. Entsteht dadurch ein Druck zum Modernisieren?
Also es wird auf jeden Fall ein Modernisierungsdruck, wenn man das Druck nennen mag, entstehen, weil die Leute sich einfach Gedanken machen, wenn die Heizung kaputt geht, was mache ich denn? Ja, das wird jeder von uns auch in seinem privaten Umfeld merken. Wenn das Thema aufkommt, dann wird da auch viel drüber diskutiert. Und natürlich, wenn man jetzt investiert und Heizungen sind eben nichts, was man nach 3 Jahren neu kauft, wie das iPhone, dann will man natürlich auch eine Lösung haben, die längerfristig hält. Und insofern glaube ich schon, dass ich hier gerade jetzt im Privateigenheimbesitzerbereich durchaus sehr viel tun wird. Inwieweit es dann bei großen Wohngebäuden etc. laufen wird in Zukunft, ist die Frage, weil da haben wir ja auch andere Sachen wie Mietpreisbremse, Mietdeckel und so weiter, wo man einfach auch sagen muss, ja, ich kann halt so und so viel Geld investieren, und wenn dann der Mieter höhere Heizkosten hat, dann ist es mir als Investor erstmal nicht so wichtig, weil ich möchte halt auch einen gewissen Business Case haben mit den Investitionen, die ich tätige. Und ich glaube, die Punkte werden da auch mit reinspielen, aber ich glaube schon, dass es einen erhöhten modernen Finanzierungsdruck gibt, und wenn eben jetzt der Bereich grüne Gase hier ermöglicht wird und dafür auch sinnvolle Randbedingungen geschaffen werden, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass der Bedarf aus diesem Wärmebereich auch steigen wird.
Ich würde gerne nochmal am Ende jetzt gucken mit dir, was lässt sich aus der Studie für die zukünftige Wärmeversorgung von Haushalten ableiten, auch angesichts solcher politischen Vorgaben wie dem Gebäudemodernisierungsgesetz, dem CO2-Preis oder ETS2? Kann man anhand der Studie bestimmte Szenarien ableiten, indem man sagen kann, für die Person X in einer bestimmten Wohnsituation und in einer bestimmten Region, also stadt- oder ländlich geprägt, ist eine bestimmte Heiztechnologie geeignet, oder sind die Fälle in der Praxis zu differenziert, dass man da jetzt sagen könnte, ja, es gibt so jetzt typische Szenarien, da könnte man sagen, da lohnt sich das, da lohnt sich das. Kann man das ableiten aus der Studie?
Also man kann natürlich schon generelle Punkte ableiten, aber ich würde jetzt die Studie nicht als Leitfaden für Privatkunden sehen, zu sagen, aha, ich habe den Gebäudetyp, also muss ich die Technologie nehmen. Das sieht man ja schon an diesen Bandbreiten, die wir ermittelt haben für die verschiedenen Technologien und in den großen Schnittflächen, die es gibt. Deswegen kann man da schon generelle Abschätzungen mitmachen, aber man muss wirklich im Einzelfall schauen, was habe ich für ein Gebäude, was kann ich überhaupt umsetzen, Eigentümergemeinschaft habe, was kriege ich da überhaupt umgesetzt in der Gruppe und solche Dinge. Das haben wir natürlich hier alles nicht mit dabei. Deswegen, ich denke schon, dass es eine generelle Einschätzung möglich ist. Und wie gesagt, man hat aufgezeigt, dass eben die anderen Wärmelösungen nicht auch einfach die besseren unbedingt sind. Auch was ich einen wichtigen Punkt finde, weil das geht in der öffentlichen Diskussion auch mal ein bisschen unter. Wärmebereitstellung wird auf jeden Fall teurer als heute sein mit fossilen Quellen. Das muss auch jedem klar sein. Und dann sind wir doch wieder beim Punkt Effizienz. Macht auf jeden Fall Sinn, hier Energie einzusparen und sein Gebäude auch entsprechend zu dämmen, zum gewissen Grad. Mhm. Also solche Dinge kann man, glaube ich, schon ganz gut aus der Studie ableiten, aber jetzt nicht unbedingt für den einzelnen Nutzer, was für ihn die beste Lösung ist.
Ja. Welche Rolle spielt die kommunale Wärmeplanung bei den Heizkosten und für bestimmte Technologien? Was würdest du da jetzt so zusammenfassend sagen?
Also die kommunale Wärmeplanung spielt natürlich eine wichtige Rolle, weil die ja letztendlich vor Ort vorgibt in den nächsten Jahren, was ist überhaupt möglich. Also ich sage jetzt nicht nur die kommunale Wärmeplanung, sondern auch die Verteilnetzentwicklungspläne im Gasbereich. Und wenn ich halt in einem Gebiet wohne, wo es keine Fernwärme geben wird, dann brauche ich mir darüber auch keine Gedanken machen. Umgekehrt, wenn eben ein Versorgungsgebiet als Gasgebiet weiter ausgewiesen werden kann, dann kann ich da auch mir jetzt mit ruhigem Gewissen eine Gasheizung kaufen. Es hat auf jeden Fall eine wichtige Rolle, die kommunale Wärmeplanung, wobei man eben jetzt schauen muss, wie dann diese kommunalen Wärmepläne auch in Transformationspläne umgewandelt werden. Wir haben ja in Baden-Württemberg schon deutlich früher mit diesen kommunalen Wärmeplänen angefangen und das sehen wir jetzt halt schon auch, dass die Umsetzung dann nochmal eine ganz andere Frage ist, weil ich eben zum Beispiel Finanzierung gewährleisten muss oder erstmal aufsetzen muss. Und wenn dann so ein Stadtwerk plötzlich mal mit 50, 100, 200 Millionen Investitionsbedarf nur für die Wärme auftaucht bei seiner Hausbank, dann wird es natürlich nicht so ganz einfach. Und wie gesagt, wir müssen ja auch Stromnetze weiter ausbauen, wollen Ladeinfrastruktur öffentlichen Raum aufbauen. Also es gibt ja nicht nur jetzt diese Wärmeplanung, die die Stadtwerke betrifft. Im Übrigen ein Punkt, den jetzt nichts mit Wärme zu tun hat, aber den unsere Wasserkollegen ja auch immer wieder bringen, brauchen in Deutschland auch einen riesen Investitionsbedarf für unsere Wasserversorgung. Da gibt es Studien bis 800 Milliarden Euro. Also auch da haben eben Stadtwerke, kommunale Versorger durchaus Herausforderungen und es muss auch alles irgendwie zusammen gedacht werden.
Ja, eine ganz schöne Mammutaufgabe für die Versorger vor Ort. Wie können denn die VerbraucherInnen die Vielzahl der Optionen bewerten?
Ja, also es macht auf jeden Fall Sinn, sich für sein Gebäude und für seine Situation genau anzuschauen, was kann ich tun und tue ich überhaupt jetzt was? Also muss ja auch mal sehen, dass gerade Einfamilienhäuser oft im Besitz von Menschen sind, die in Rente sind, die vielleicht auch von der Bank keinen Kredit mehr bekommen oder sagen, ja, irgendwann können meine Kinder das Haus übernehmen, die können dann sowieso alles so machen, wie sie es möchten und alles renovieren. Ja. Insofern gibt es da ganz viele Bestandteile, die beachtet werden müssen. Macht natürlich total Sinn, sich bei seinem kommunalen Versorger zu informieren, wann kommt hier das Wärmenetz oder was macht ihr mit dem Gasnetz. Da werden ja in den nächsten Jahren dann auch Entscheidungen getroffen über Stilllegungen zum Beispiel. Und da kann man sich natürlich schon informieren, ob das dann immer zeitlich so hinhaut, dass mein Wärmeanschluss da ist, wenn meine Heizung kaputt geht und ich dann nicht ein paar Jahre vorher plötzlich ein neues Gerät brauche und dann heißt in 5 Jahren oder in 10 Jahren stellen wir das Gas ab. Das sind sicherlich auch noch Punkte, die die nächsten Jahre uns beschäftigen werden. Und natürlich das Thema Finanzierung. Also kriege ich dann für solche Maßnahmen, auch wenn es größere Maßnahmen sind, als Privatkunden das Geld zusammen. Haben wir auch gerade im Moment eine relativ hochpreisige Zinsphase. Also das sind ja auch Punkte, die beachtet werden müssen.
Was würdest du angesichts der Studienergebnisse, aber auch aus deiner eigenen Perspektive heraus sagen, was wird in den aktuellen Debatten zur besten Heizungsoption überschätzt und was wird eher unterschätzt?
Ja, also es wird auf jeden Fall unterschätzt, dass das Heizen teurer wird. Also in der öffentlichen Diskussion wird das immer so dargestellt, ja, ihr könnt dann mit Erneuerbaren heizen, dann wird es einfach billiger, aber das wird nicht der Fall sein, weil eben große Investitionen notwendig sind. Und was ich ja schon erwähnt hatte, mir fehlt in der Diskussion oft diese systemische Betrachtung. das gesamte Energiesystem, gerade das leitungsgebundene Aufbau von neuen Fernwärmenetzen, Stromnetze, wie geht es mit dem Gasnetz weiter und wie kriege ich auch gesicherte Versorgung mit grünem Strom und grüner Wärme hin. Also beim Gas sind wir da immer ganz schnell in Diskussion, wir haben nicht genügend Potenzial und Wasserstoff dauert alles viel länger, ja stimmt. Aber wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel die Fernwärme aktuell zusammengesetzt ist, da ist der erneuerbare Anteil auch noch sehr gering. Ja, und beim Strom sind wir jetzt bei 60% im Jahresmittel. Aber auch da muss ich dann in Zukunft, wenn ich komplett klimaneutral sein will, eben 100% schaffen. Und zwar auch dann, wenn es sehr kalt ist und meine PV-Anlage nicht funktioniert oder kein Strom abwirft. Ja. Also es wird einfach immer wieder nur so einzelne Bestandteile rausgegriffen und mir fehlt da einfach eine wirklich ehrliche Diskussion, um das Ganze dann auch auf systemischer Ebene sinnvoll umzusetzen. Und, was ich auch schon erwähnt hatte, dieser Umsetzungsrahmen, der wird aus meiner Sicht auch komplett unterschätzt. Wir haben jetzt noch 19 Jahre Zeit, wenn wir an den Klimazielen so festhalten, wie sie jetzt im Moment sind. Und da müssen wir ganz viele Dinge parallel machen und auch ganz viel Geld in die Hand nehmen. Und wir brauchen Fachkräfte, die das auch alles vor Ort machen, die Leitung bauen. Also das wird aus meiner Sicht auch unterschätzt.
Dann würde ich einmal so zusammenfassen, es ist ein doch sehr differenziertes Bild, wenn wir uns die Wärmekosten in der Zukunft anschauen und was da halt auch alles noch dran steckt. Also du hast es schon gesagt, Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeit und Bezahlbarkeit. Die wirtschaftlich sinnvollste Lösung ist also immer standort- und gebäudespezifisch sehr unterschiedlich zum Teil. Und pauschale Empfehlungen funktionieren kaum. Das entnehme ich so eigentlich so als Fazit aus dem, was du uns gesagt hast.
Genau, gut zusammengefasst und ja, ich denke, wie gesagt, die Studie ist ein guter Anhaltswert, um mal die Technologien auch mit vergleichbaren Rahmenbedingungen zu vergleichen und zeigt eben, dass nicht nur ein Weg nach Rom führt, sondern dass eben verschiedene Optionen durchaus sinnvoll sein können.
Vielen Dank dir, Frank. Also ich nehme mit, die Wärmewende ist weniger ein Wettkampf zwischen Wärmepumpe, Fernwärme und Wasserstoff als eine Frage der richtigen Lösung am richtigen Ort. Und die Studie zeigt vor allem eins, die Zukunft der Wärmeversorgung wird vielfältiger sein, als viele Debatten es aktuell vermuten lassen. Entscheidend sind also nicht nur der Gebäudezustand und die Energieträgerpreise, sondern vor allem auch die vorhandene Infrastruktur und die politischen Rahmenbedingungen. Dann vielen Dank dir nochmal für den Einblick in dieses doch heiß diskutierte Thema und vielen Dank an Sie, liebe ZuhörerInnen. Ich hoffe, wir haben etwas wissenschaftlichen Kontext zu den aktuell geführten Debatten liefern können und freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten beim Wissensfunk mit aufschlussreichen Fakten und wissenschaftlichen Einblicken in die Welt von Wasser und Energie. Tschüss!